Als den Petrus, ersten Petrusbrief lesen. Ersten Petrus 1, von Vers 5 bis Vers 7. Da heißt es, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Soweit. Alle Menschen, die auf dieser Erde gleich dem Vater des Glaubens, nämlich Abraham, Fremdlinge, die wir hier in diesem Abschnitt in Vers 1 lesen, sind hier auf dieser Erde. Alle, die Fremdlinge sind, gleich dem Vater des Glaubens, soweit sie in diesem Glauben gefunden werden, betrachtet Gottes Wort als Fremdlinge. Leben wir in der Erwartung Jesu Christi vom Himmel, wie einstmals Abraham in der Erwartung des von Gott ihm in Aussicht gestellten Erbteiles lebte. Wenn solches der Fall ist, wird es an uns offenbart, nämlich der Glaube bringt Frucht. Das sehen wir bei Abraham. Und die Frage ist, sieht Gott, sehen andere solche Glaubensfrucht an uns? Erwarten wir unseren Herrn Jesus Christus nicht, dann gibt uns der böse Feind eine materielle Gesinnung als ein Ausgleich für die Erwartung Jesu vom Himmel, mit der wir uns aber gern begnügen. Einfach deshalb, weil wir die Verheißung Gottes so wenig erkennen, sind Glaubende oft in einem Zustand nicht in der Erkenntnis über die Dinge, um die es im Einzelnen geht. Weil wir nicht wissen, wie gewaltig das Erbteil ist, das Gott uns gegeben hat, das auf uns wartet, versuchen wir wertbeständig abzugleichen die Dinge, die hier auf dieser Erde für uns vergänglich sind. Und weil unsere materiellen Augen die vergänglichen Dinge eher und besser sehen als die himmlischen, die unsichtbaren, sind wir nur zu schnell und zu oft geneigt, unsere Gesinnung dem zu überstellen, was da vergänglich ist. Und die, wie einst Israel, auf der Reise in das verheißene Land die Wüste durchziehen und von vielen Mühen und Plagen und von Feinden auf dem Wüstenweg umgeben sind, denen wird das Erbteil gezeigt. Bei Israel, dem irdischen Volke Gottes, das Gott diente im Fleische, waren es meist irdische Mühen, irdische Plagen im heißen Wüstensand, durch Hunger und Durst, durch Entsagung in vieler Weise. Bei uns sind es Nöte, die im geistlichen Leben ihren Ursprung haben, die Plagen des Weltgeistes, Hunger nach Brot und Wasser des Lebens und so weiter. Die Feinde Israels damals, in der Zeit Abrahams und Mose, waren die Nationen. Unsere Feinde aber, sagt Gottes Wort, sind die Mächte der Bosheit in himmlischen Örtern nach Epheser Kapitel 6, Vers 12. Und solchen Fremdlingen wird nun durch Gott das verheißene Erbteil gezeigt. Einstmals in der Zeit Israels und heute den Glaubenden uns. Die Erwartung, das Erbteil Gottes zu schauen, bedeutete für die Israeliten 40 Jahre Wüstenwanderung, Wüstenplage. Doch Gott hatte viele Mühe, den Blick der Israeliten immer wieder von den Umständen weg zum Erbteil Kanaans, dem Land der Verheißung, hinzuwenden. Manche von uns befinden sich schon länger als 40 Jahre in der Jesus-Nachfolge und damit in der Wüstenreise. Kein Wunder, dass gleich wie damals bei den Israeliten Müdigkeit unsere Seele befällt. Aber ein einziger Blick auf das himmlische Erbe, das Gott uns in Aussicht gestellt hat, in seinem Wort, auf das nahe Ende der Wüstenreise und neue Kraft und Mut belebt das Herz des müden Pilgers durch diese Wüste der Zeit. Unser Erbe liegt nicht wie bei Israel auf der Erde. Es ist im Himmel, sagt Gottes Wort. Israel hatte das Ziel oder im Ziel das Land Kanaan. Aber als sie dort anlangten, als sie dieses Land der Verheißung in Besitz nahmen, da mussten sie, die Israeliten, es selbst bewahren. Niemand war da, der es bewahrte, weil Israel Gott im Fleische diente, mussten sie, die Israeliten, ihr Erbteil im Fleische bewahren. Wo das hingeht, können wir uns denken. Wie weit uns Menschen etwas anvertraut werden kann von Gott, erlebten wir ja schon im Garten Eden. Dort sollten wir Menschen anvertrauterweise den Garten bewahren. Wie dann später Israel ihr Land, ihr Erbteil bewahren sollte. Welches, wie die Bibel sagt, von Milch und Honig floss. Israel konnte sich nicht darauf berufen, dieses Land erst urbar zu machen. Die Bibel sagt, Milch und Honig floss darin. Aber das, was die Folge davon war, dass sie es nicht bewahrten, war, dass dieses fruchtbare Land eine Wüste wurde. Heute finden wir den Garten Eden nicht mehr. Die letzten Spuren dieses herrlichen Gottesgartens haben die Geschehnisse des Gerichtes jener damaligen Flut beseitigt. Heute finden wir noch Israel, aber das Land gleicht einer Wüste. Es war Israel anvertraut von Gott her, Gott hatte es ihnen gegeben, wie einstmals den Garten Eden, in großer Fruchtbarkeit, in göttlicher Vollkommenheit. Aber Wüste ist daraus geworden. Wir sehen, wenn Gott uns Menschen im Fleische etwas anvertraut, wohin es dann geht. Auch uns, der Gemeinde Jesu, ist etwas anvertraut. Ich möchte sagen, sogar vieles mehr noch als den ersten Menschen im Garten Eden und dann später Israel im Land Kanaan. Aber etwas, was Gott uns nicht mehr anvertraut hat, ist unser Erbteil. Würden wir unser Erbe bewahren müssen, gar nicht lange könnte es dauern, wäre es von Satan unbrauchbar gemacht und für uns nicht mehr existent. Darum lesen wir schon in Vers 4, dass wir zu einem unverweslichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist, für euch zu tun haben. Gott hat es in den Himmeln aufbewahrt. Nicht wir haben es zu bewahren, sondern Gott hat es diesmal selbst übernommen, es zu bewahren. Und wenn Gott es aufbewahrt, brauchen wir uns dafür keine Gedanken zu machen. Gott tut's für uns. Im Himmel wird es also für uns aufbewahrt. Und niemand, gar niemand vermag es, wie einst bei Israel, anzutasten. Damals waren es die Feinde Israel, die ihnen das Land wieder abrangen. Durch Feindseligkeit und Krieg, durch die ungeistliche Haltung Israels verloren sie ihr wunderbares Erbteil Stück um Stück. Und unseres, das Gott aufbewahrt hat, niemand kann es anpassen, noch zu verderben. Aber nicht nur das Erbe wird durch Gott uns bewahrt, wie es hier heißt. Gottes Macht bewahrt auch uns. Und zwar bezieht sich dieses Bewahrtwerden im Absoluten in der neuen Schöpfung, die uns durch die Wiedergeburt geworden ist. Daran lässt Gott auch an uns nichts fehlen, nichts umkommen. Und wenn wir durch Hingabe und Lebensführung von Heiligung im Gott wohlgefälligen Zustand uns bewegen, dann werden wir auch bewahrt werden in unserem Wandel durch diese Wüste. Die meisten Israeliten wurden hingestreckt in der Wüste 40 Jahre, weil Gott kein Wohlgefallen an ihnen hatte. Lesen wir im Neuen Testament. Aber einige kamen doch durch, im Verhältnis zur ganzen Masse wenige. Ähnlich wie heute die Kinder Gottes im Vergleich zu den Verlorenen wenige sind, die das Ziel erreichen, gleich dem Josua, dem Kaleb. Die eingehen durften, die wenigen, zur Freude Gottes und zu ihrer eigenen Freude, das Land der Verheißung in Besitz zu nehmen. Weil sie gehorsam waren, durften sie eingehen. Damit wir lernen möchten, dass wir nur dann in einer Übereinstimmung mit dem wunderbaren Willen Gottes gefunden werden, durch Gehorsam. Nicht durch eigene Gedanken, sie sind eigenwilliges Werk unseres alten Menschen, den Gott verurteilt hat zum Tode im Garten Eden. Gott möchte, dass er uns sieht, durch Wiedergeburt im neuen Leben und dass selbst die alte Geburt überstrahlt wird von der Herrlichkeit dieses neuen Lebens in uns. Und wie Gott uns durch Glauben bewahrt, zeigt Petrus in Vers 6 und Vers 7 solches. Seine göttliche Weisheit, seine göttliche Vorkenntnis und die göttliche Liebe geht oft Wege mit uns, die uns nicht angenehm sind. Wir lieben nicht Betrübnis, die Gott für uns bestimmt hat, weil Gott den Weg für uns besser kennt als wir selbst. Auch dann nicht, wenn unsere Kraft und unser eigener Arm uns zerbrochen sind. So sagt das Alte Testament, dass ein jeder verflucht sei, der seinen eigenen Arm zu Gott macht. Ja, wir lieben noch nicht einmal die Erkenntnis über solche Betrübnis, die Gott wirken will, damit wir durch die Betrübnis in die tieferen Beziehungen Gottes gelangen. Sonst würden wir diese besitzen. Bevor wir in den Besitz kommen, gleich was es ist, wird uns erst der Gedanke, die Liebe zum Besitz vorausgehen. Wir werden niemals wiedergeboren sein, wenn wir vorher nicht den Wunsch hatten, dass solches an uns geschehe. So ist es mit allen Dingen des Lebens in gleicher Weise. Und dennoch wird der Glaube nur in der Betrübnis erprobt. Wodurch wir durch diese Betrübnis gleichzeitig lernen, mit Gott zu rechnen. Und zwar in allen unseren Wegen, die uns gefallen, auch die uns nicht gefallen. Und zwar mit seiner Kraft zu rechnen und mit seinem Arm zu rechnen. Doch nur, wenn es nötig ist, wie es hier heißt, und eine kleine Zeit führt er, der Herr, uns in die Leidens- und in den Prüfungsziegel dieser Zeit. Und wir würden fragen, warum ist das alles nötig, was uns zusätzlich zur Wüstenwanderung nun noch beschwerlich wird. Wir könnten das an Israel erkennen und fragen, war es denn nicht genug, dass sie 40 Jahre in dieser Wüste einhergehen mussten wegen Unglauben? Und da sandte Gott auch noch Trockenheit, dass sie kein Wasser hatten. Aber warum entzog Gott ihnen das Wasser? Damit sie lernen sollten, mit Gott zu rechnen. Nicht, dass Gott Wohlgefallen hatte, indem sie kein Wasser mehr besaßen, sondern Gott wollte ihnen lernen, sich abhängig zu machen von dem, der alles besitzt. Auch eine Quelle, die viel Wasser gibt auf dieser Erde, kann vertrocknen. Aber er wollte sie hinführen zu dem Quell, bei dem nie Mangel ist, der derselbe ist gestern wie auch heute. Und das sollte Israel lernen. Die Frage an uns ist einfach, ob wir es denn auch lernen möchten. In all den Stücken unseres Lebens, in die Gott uns führt, in Erprobung und Prüfung, mit dem mächtigen Arm, mit seiner Gotteskraft zu rechnen. Auch dann, wenn uns unser Wunsch noch nicht erfüllt ist, wir uns dennoch in seinen Willen schicken, er hat's geschehen lassen. Warum ist das alles heute nötig, wo wir doch so viel Wasser in den Wasserleitungen unserer Wasserwerke haben? Nun, Gott schickt uns dadurch andere Prüfungen. Weil uns mit dem Mangel, wenn schon so ein Wasserhahn kaputt ging, würden wir ins Nachbarhaus laufen. Dann hätten wir eben dort genug Wasser. Also wird uns dort Gott nicht prüfen können, weil wir in Fülle leben. Wir schätzen dieses Wasser nicht recht, weil wir genug davon haben. Aber das Wasser hat einen ganz anderen Wert in Afrika. Angenommen in der Sahara. Da ist Wasser ein Vermögen wert. Und ein mancher würde sein ganzes Vermögen dafür geben, nur einen einzigen Liter Wasser noch zu besitzen, der ihn am Leben erhält. Warum ist das alles für uns nötig? Weil der Herr sein Bild in uns sehen will. Und das kann er nur sehen, wenn er uns durch die Betrübnis, durch eine gottgemäße und gottgewollte Betrübnis in seine Gemeinschaft nimmt. Je mehr wir dem Herrn ähnlicher werden, umso größer ist die Verherrlichung des himmlischen Vaters. Wollen wir also Gott im Himmel verherrlichen durch Jesus, dann werden wir nicht scheuen, die uns auferlegten Dinge mit einem Ja-Vater durchzuziehen. Nicht in eigener menschlicher, fleischlicher Anspannung, sondern im Aufblick zu dem, der Quell ist, der Geber aller Dinge. Auch das Gold wird nicht gleich geläutert gefunden. Im Bergwerk liegt das Gold nicht im Barren unter der Erde, das man nur noch heraufzutragen braucht. So ist es nicht. Vielmehr ist es mit allerlei anderem Werk verbunden, wo solches gefunden wird. Da muss viel anderes bewegt werden, um das Gold geläutert vorzufinden. Und das ist das Bild unseres Glaubens. Der Glaube bedarf der Läuterung. Der Läuterung wegen muss also das Gold in die Schmelze, in die Scheideanstalt. Wir haben solch einen großen Betrieb hier in Deutschland. Wir nennen das die Gussa. So ist auch der gottgegebene Glaube mit allerlei anderen von uns verbundenen Dingen belastet, wie das Gold in der Erde mit Stein und Schmutz. Alles Eigene will der Herr Jesus vom echten Glauben trennen. Alles muss fort, was Gott nicht dienlich ist. Es geht ins Feuer. Darum ist der Reinigungsvorgang für unser Fleisch recht schmerzlich. Feuer brennt. Wir haben es sicherlich schon alle gemerkt. Am Feuer kann man sich verbrennen. Im Feuerofen werden die Stricke der Bindungen der Welt verbrannt. Das lehrt uns Gottes Wort im Alten Testament in Daniel 3. Vers 21 und Vers 23. Ich glaube, wir sollten es lesen, damit wir die Geschichte kennen. In Daniel, dem Propheten, Kapitel 3, da heißt es in Vers 21, da wurden diese Männer in ihren Leibröcken, Oberröcken und Mänteln und ihren sonstigen Kleidern gebunden. Das ist ganz entscheidend. Und in den brennenden Feuerofen geworfen. Vers 23. Und diese drei Männer, Sadrach, Mesech und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. So, jetzt wollen wir lernen, dass dieser König Nebukadnezar hier die Glaubensmänner an der Zahl 3 gebunden in den Feuerofen war. Und interessant ist, der König steht draußen, außerhalb des Ofens, und sieht es. Und das, was er sieht, ist, dass die Bindungen der Welt, die Bindungen des Unglaubens, im Feuer verbrennen, verschwinden, sie laufen im Ofen umher. Wir können noch weitergehen und sagen, in der tiefsten Prüfung sieht uns die Welt. Im Bilde Nebukadnezars mit dem Herrn wandeln. Sie wandelten im Ofen. Mit dem Herrn, hier in der vierten Person, von der Nebukadnezar sagt, er sieht einen vierten gleich einem Göttersohn. Wenn wir die Absichten Gottes kennen würden, würden wir nicht leidensscheu sein. Wir sind es nur, weil wir der Erprobung entlaufen möchten, der Prüfung Gottes uns entziehen wollen. Unser Fleisch, unser aller Fleisch ist leidensscheu für die Dinge des Glaubens. Darum so wenig leben. Dort, wo durch Glauben unser Scheusein überwunden wird, bricht das Leben, das in Christo ist, hindurch. Diese Gebundenen waren frei durch das Feuer der Leiden. Und das, was die Welt sieht, Gott bei ihnen, Gott mit ihnen, Christus in euch. Warum sieht die Welt so wenig Christus in uns? Weil wir den Prüfungen, dem Willen Gottes, uns entziehen. Ist ganz klar. Dadurch sieht die Welt Christus nicht an uns und wir sind solch Schwache, solch Schlechte oder gar keine Zeugen für ihn, obgleich der Herr ganz klar gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Von unserem Herrn wollen wir lernen, dass er seinen Leib uns nicht vorenthalten hat, sich uns nicht entzogen hat. Er hat sich gestellt, auch in tiefste Leiden geführt, wusste er sich völlig im Willen Gottes befindlich. Da ist kein Kind Gottes auf dieser Erde, dessen Glaube nicht erprobt wird. Ich bin überzeugt, dass es kein Kind Gottes gibt, das nach dem Willen des Herrn nicht in Erprobungen und nicht in Prüfungen geführt würde. Jeder Tag unseres Wandels soll ein Tag des Glaubenslebens sein, hin zu Lob und Herrlichkeit und Ehre, zu diesem kommenden Tag der Offenbarung Jesu Christi, wenn er kommt. Es ist nicht genug, dass Gold da ist. Es soll geläutertes Gold sein. Gott begnügt sich nicht an uns, dass wir gerade gerettet sind. Er will seine Geretteten in Fruchtbarkeit finden. Es soll nicht nur Glaube sein, sondern geläuterter, bewährter Glaube zu seinem Lobe soll es sein. Wenn wir unseren Glauben nicht erproben lassen und ihn durch Flucht entziehen, wird er nicht beständig sein. Dann gibt es viel vergeblichen Glauben, von dem auch Paulus im Neuen Testament redet. Der Glaubenspfad für ein Kind Gottes kann oft schwer erscheinen. Und zwar im Hinblick auf die an uns herangetragenen Nöte, Beschwerden und Trübsale. Welche aber Gottes Weisheit als nötig uns gegeben ansieht. Ja, ihn, unseren Herrn, den Herrn Jesus zur Seite. Er offenbart sich in uns durch das Maß des Glaubens, der in uns gefunden wird. Wir sehen ihn, unseren Herrn Jesus, zwar heute leiblich noch nicht, aber wir lieben ihn. Wir lieben ihn, obgleich wir ihn nicht sehen. Und im festen Glaubensvertrauen frohlocken wir jetzt schon im Blick auf die herrliche, endliche Erlösung, die bereit ist, geoffenbart zu werden, wie es hier in Vers 5 heißt, in der letzten Zeit. Und diese Zeit ist heute. Lieben wir ihn? Was sagt denn der Herr Jesus? Woran kann die Liebe zu ihm gefunden werden? Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Herr Jesus hat in seinem Wort gesagt, dass wir unseren Glauben erproben lassen sollen. Durch Hingabe an ihn, ohne Rücksicht auf unsere eigene Ehre, auf unser Ansehen, auf unser ganzes Sein. Damit er dargestellt wird, damit die Welt an uns Christus sieht, das ist die Absicht Gottes hinsichtlich derer, die ihm gehören. Leben wir schon in diesem und erwarten wir den Herrn in seiner Offenbarung? Paulus geht so weit, dass er sagt, die seine Erscheinung lieben. Lieben wir seine Erscheinung. Es ist nicht erst einmal, dass wir in der Seelsorge Gläubige hatten, die bekennen mussten, ich wünsche, dass der Herr noch nicht kommt. Warum? Ja, ich habe Angst. Warum Angst? Tja, ich weiß es nicht genau. Ja, aber was wissen Sie denn? Warum denn Angst? Ja, ist nicht alles in Ordnung bei mir. So? Ja, wollen wir es denn nicht in Ordnung bringen? Ja, ich möchte schon, nicht? Nur ist so schwer. Ja, was fehlt denn? Ganze Hingabe an Jesus. Auslieferung der Gläubigen an Christus ganz neu. Ganz gewiss ist es heute die letzte Stunde, von der Gottes Wort sagt, in der wir leben. Wie wir das in 1. Johannes 2, Vers 18 finden. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Also, mit dieser letzten Stunde auch gleichzeitig die letzte Zeit. Im Blick auf seine baldige Erscheinung, auf die Erscheinung Jesu Christi vom Himmel her, wird unsere Trübsal, in der wir uns befinden, geringer. Weil der Herr gleich Israel unseren Blick wegzieht von den sichtbaren Nöten und Problemen des Wüstensandes im grellen Sonnenschein hin zu ihm. Wer seinen Blick beständig bei dem Herrn Jesus weilen hat, durchlebt diese Welt mit höchstens 5% der Umstände anderer. Ich fuhr dieser Tage im Taxi. Wir kamen ins Gespräch mit dem Taxifahrer und er sagte, es wäre eine große Ungerechtigkeit auf der Welt. Und ich sagte ihm, dass es nur eine Gerechtigkeit gibt. Naja, sagt er, letzten Endes käme es gar nicht darauf an, welche Partei man wählen würde. Er ging aufs Parteiwesen über. Und er sagt, es wäre nur noch ein Unterschied, unter welche Räuber man fällt. Nun, das ist die Welt, so urteilt die Welt. Auch wir leben durch die Welt. Die Frage ist nur, wie wir durch diese Welt gehen. Ich habe mir das gemerkt, was der da gesagt hat. Es kommt nur darauf an, unter welche Räuber man fällt. Unter die Räuber sind wir grundsätzlich da. Nun gut, aber für uns kommt es darauf an, in welch eine Beziehung der Gemeinschaft mit Jesus wir gefunden werden. Damit wir recht gesegnet sind, ganze Auslieferung an den Herrn Jesus. Mit den letzten Problemen und Dingen unseres Lebens. Gestern Abend sprach mich, wir hatten gestern Brüderbelehrungsstunde, sind etwa 24 junge Brüder, die sich im Worte Gottes zurüsten lassen, jetzt schon im zweiten Jahr. Allwöchentlich anderthalb Stunden, Dienstagabend. Ein junger Mann kommt zu mir, er hat vor einigen Tagen, das ist eine Frucht von der Hauptwache, er hat sein Leben Jesus übergeben. Er sagt zu mir, Bruder Bergmann, ich möchte mich einfach mal für die Seelsorge anmelden. Dann habe ich gesagt, hast nicht dein Leben schon Jesus übergeben, sagt er doch. Ich habe einen Punkt, der mich hindert, Jesus so nachzufolgen, wie ich es will. Deshalb möchte ich kommen. Nun, mir ist eines heute schon klar. Der kommt durch. Das ist mir ganz klar. Er sagt, mir ist das ganz egal, was man mit mir macht. Ich will ganz mit Jesus gehen. Ich will mein ganzes Leben bis ins Letzte bereinigen. Sein Vater ist ein Psychologe. Er sagt, er hat gesagt, ich spinne. Sagt er, das kann sein. Aber eins habe ich, Jesus, und du nicht. Nun, er will keine Auseinandersetzung mit seinem Vater. Er ist ihm nicht gewachsen, er ist wohl, ich weiß nicht, 19 Jahre oder wie alt er ist. Aber wir sehen einfach, wie diese Auslieferung an Jesus ihn erkennen hat lassen, dass es das Grundelement des Sieges ist, wie wir über und durch diese Welt gehen. Ach, wenn der Herr uns das doch so recht klar machen könnte. Durch das Hinschauen und durch das Wandeln in Verbindung auf seine baldige Wiederkunft wird unsere persönliche Trübsal, in die Gott uns gottgemäß hineinführt, geringer. Damit für unsere Herzen zu einer kleinen Zeit, von der wir heute hören, die Zeit mit Jesus in Gemeinschaft vergeht schneller, als die Zeit in dieser Welt. Also, einer kleinen Zeit. Darum sagt Gottes Wort noch über ein gar kleines. Und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Wir erwarten Jesus vom Himmel her. Und dann werden wir ihn sehen. Und dann werden wir dankbar sein für jede Beschwerde, die wir um Jesu Willen auf uns genommen haben. Weil uns dann mit dem Stand, den wir hier einnehmen, die Ewigkeit verbindet, unveränderlich. Und das ist der Lohn der uns werden soll durch unseren Herrn Jesus. Er hat dieses herrliche Erbteil aufbewahrt, unveränderlich, dort, wo Motten und Rost nicht verändern, nicht zerstören. Wohl dem, der es recht erfasst, um nun im festen Glauben ein Leben der Gemeinschaft im Gebet, im täglichen Hinrufen zu Jesus zu erfahren, seine Gottesliebe, die unser Leben der Wüstenreise durch diese Zeit zu einer kleinen Zeit macht, aber zu einer in die Ewigkeit bezogenen Abstimmung eine unendlich große Angelegenheit bleibt. Einfach, weil wir das, was wir in der Gemeinschaft mit Jesus hier wiederfinden, in der Ewigkeit sehen werden.